D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße euch zu einer Stunde Film hier bei D-Radio Wissen. Unser Thema heute in der Sendung: Polarisieren. Das ist das, was zum Beispiel Mesut Özil macht. Ne? Die einen sagen, der kann gar nichts, die anderen sagen, der ist genial. Sowas gibt's auch im Film, beispielsweise bei den Filmen von Nicholas Winding Refn, dem dänischen Regisseur, dessen neuer Film The Neon Demon kommt diese Woche raus. Er ist einer der Filmemacher, die überhaupt heute noch polarisieren, also die Zuschauer in zwei Lager spalten, in die Lover und in die Hater, so wie es ein Tarantino macht, wie es ein Rodriguez macht oder auch ein Lars von Trier. Er ist heute Abend auch unser Gast, nicht Lars von Trier, sondern Nicholas Winding Refn, zusammen mit seiner Hauptdarstellerin aus The Neon Demon, Elle Fanning. Mal gucken, was die beiden zu sagen haben zu ihrem neuen Film. Auch ab Donnerstag neu im Kino ist The Lobster. Das ist ein Film, der schon 2015 bei den Filmfestspielen in Cannes vorgestellt worden ist und tatsächlich erst jetzt den Weg in die Kinos geschafft hat. Lange Zeit war nicht klar, welcher Verleih sich diesen Film schnappen würde. Passt auch wieder zum Thema Polarisieren. Ist ein Film, der ultra sarkastisch ist, erzählt so eine sehr dystopische Zukunftsdramödie über einen Single, der, wenn er keine Partnerin findet, sich in ein Tier verwandeln muss. Colin Farrell spielt die Hauptrolle, gucken wir rein in den Film. Dann gibt's noch Bastille Day, neu im Kino diese Woche, ist ein Thriller über einen Terroranschlag in Paris, heikles Thema natürlich, wegen der echten Anschläge, auch wenn der Film davor gedreht worden ist. Dann kommt Anna Wollner noch rein mit den Film-News der Woche und genau das passiert innerhalb der nächsten 55 Minuten in einer garantiert fußballfreien Sendung, eine Stunde Film.
D-Radio Wissen.
Normalerweise schicke ich euch ja immer gerne direkt in einen Film, indem ich euch einfach einen Ausschnitt vorspiele und euch reinschmeiße. Wie vom Beckenrand geschubst in den Film, kann ich in dem Fall nicht machen. Zum einen ist es ein Filmausschnitt nur in Englisch, weil es keine deutsche Version zur Verfügung gestellt gab. Und zum anderen ist dieser Film dermaßen verstörend, dass ich euch vorher einfach ein kleines bisschen instruieren muss, worum es geht. Wir sind in einem Hotel. Ein Mann, gespielt von Colin Farrell, betritt dieses Hotel und hat einen Hund bei sich.
Have you ever been on your own before?
No, never.
Your last relationship lasted how many years?
12.
Sexual preference?
Women.
Any children?
No.
And the dog?
This is my brother. He was here a couple of years ago, but he didn't make it.
Ich übersetze kurz für die von euch, die sich nicht ganz sicher sind, ob sie richtig gehört haben. Und der Hund da, fragt die Frau beim Check-in ins Hotel. Ja, sagt der Mann, das ist mein Bruder, der war vor ein paar Jahren auch schon hier, der hat es aber nicht geschafft. Wir befinden uns ein paar Jahre in der Zukunft, möglicherweise irgendwo in Amerika. So ganz genau geklärt wird das im Film nicht, denn die Rede ist immer nur von The City, in der die Menschen leben. Und dieses Hotel heißt The Hotel. Wenn man in The City keinen Lebenspartner hat, in dieser dystopischen Zukunft des Films, wird man festgenommen von der Polizei und wird in The Hotel gebracht. In The Hotel hat man 45 Tage lang Zeit, einen anderen Single kennenzulernen und mit dem ein Paar zu werden. Schafft man das nicht in 45 Tagen, dann verwandelt man sich in ein Tier seiner Wahl.
Have you thought of what animal you'd like to be if you end up alone?
Yes, a lobster.
A lobster is an excellent choice.
Das ist wirklich absurd. Dieser Mann muss dann sagen, in welches Tier er sich denn gerne verwandeln möchte, wenn er es nicht schafft, innerhalb von 45 Tagen einen Partner zu finden. Und er sagt, ja, ein Lobster. Und die Frau sagt, also ein Lobster ist eine ausgezeichnete Wahl. Es gibt auch einen Grund, warum dieser Mann, dieser Single, gespielt von Colin Farrell, gerne in einen Lobster verwandelt werden würde, wenn er es nicht hinkriegt, weil Lobster sehr alt werden und bis ins hohe Alter geschlechtsreif bleiben. Das ist die Begründung dafür. Als dieser Film 2015 in Cannes gezeigt worden ist, habe ich selten etwas Ähnliches erlebt. Der Film war zu Ende in der Vorführung und die Menschen haben gar nicht reagiert. Viele saßen da, haben auf die Leinwand geguckt, wortlos, sprachlos, und dann fingen gleichzeitig einige an zu applaudieren, während einige andere dann doch gebuht haben. Es ist der erste englischsprachige Film überhaupt vom griechischen Filmemacher Yorgos Lanthimos. Und der hat in Cannes letztes Jahr für sehr viel Aufsehen gesorgt. Viele Menschen konnten sich nicht erklären, was er damit sagen will. Singles in der Zukunft, die ohne Partner eingecashed werden und dann jemanden in diesem Hotel finden müssen. Und wenn sie das nicht schaffen, warum zum Teufel werden die dann in ein Tier verwandelt? Klar, wann immer sich Menschen in Tiere verwandeln, haben wir es für gewöhnlich mit einer Fabel zu tun, das wissen wir alle. Aber in diesem Film kommt das teilweise sehr merkwürdig rüber, der ganz pastellfarben gedreht ist. Sieht alles so ein bisschen aus wie 70er Jahre vom Look and Feel, obwohl er wie gesagt in der Zukunft spielt. Und selbst Colin Farrell als Hauptdarsteller des Films hat uns letztes Jahr in Cannes noch gesagt, dass er selbst den Film jetzt auch nicht, sagen wir mal, zu 100% verstanden hätte.
I found it in equal measures disturbing and moving, and I found the same thing with the lobster, but I didn't understand it either, and I'm not sure that I still do. I think it's a film more than any film I've done that's open to interpretation.
Er hätte das Drehbuch einfach sehr interessant gefunden, als er es gelesen hat, und wollte unbedingt mitmachen bei dem Film. Auch wenn ihm klar war, dass es eine ultra kleine Produktion ist, hat überhaupt nichts zu tun mit den großen Hollywood-Blockbustern, in denen er ja teilweise auch schon mitgespielt hat. Und so klein die Produktion, dass er letzten Endes Dinge selbst machen musste beim Dreh, die er sonst nie machen würde bei einem Film.
And it was very, as Rachel said, it was very no frills. I had to do my own makeup. I didn't do my own makeup. But it was, you know, it was very raw and very bare and very pared down and very honest, like the landscape itself. There was kind of a bridge between the experience of the film and the actual place. So.
Was passiert in dem Film, ist dann einfach Folgendes. Natürlich, sonst wird es alles keinen Sinn ergeben, findet auch unser einsamer Single in den 45 Tagen keine Partnerin. Die Zeit läuft immer mehr ab und einen Tag vor seiner eigentlichen Verwandlung, weil er immer noch niemanden hat, haut er ab in den Wald, irrt darum und trifft dann auf eine ebenfalls herumirrende Singlefrau, gespielt von Rachel Weisz. Und die beiden ausgerechnet ergeben kein Paar innerhalb des Hotels, was ihnen beiden mit Verlaub gesagt den Arsch retten würde, sondern sie verlieben sich im Wald ineinander, und das ist blöderweise in dieser Welt, in der der Film spielt, auch noch verboten. Also ein Paar darf man mit jemandem werden, muss man sogar, wenn man nicht verwandelt werden will, verlieben darf man sich also nicht. Die Fragezeichen über eurem Kopf sind vollkommen gerechtfertigt. Nichtsdestotrotz würde ich euch gerne ab Donnerstag in diesen Film reinschicken, einfach weil er eine so wunderbare Diskussionsgrundlage ist. Wir haben, als wir letztes Jahr rausgekommen sind, mit einigen Kollegen, glaube ich, ungefähr anderthalb Stunden pausenlos über diesen Film diskutiert, versucht, irgendwas rein zu interpretieren. Vielleicht kommt ihr auch raus und findet, dass das der größte Haufen Mist ist, den ihr jemals im Kino gesehen habt. Dieses Risiko gehe ich für euch ein. Colin Farrell spielt großartig. So einen 45-jährigen Typ mit Brille und Schnäuzer, bei dem man sich wirklich nicht wundert, dass der keinen Partner gefunden hat. Völlig verschroben, aber irgendwie doch auf der Suche. Toll gemacht, auch Rachel Weisz. Die beiden haben eine super Chemie miteinander im Film. Also ab Donnerstag The Lobster im Kino. Ein höchst verstörender Film, der trotzdem Spaß macht.
Das ist Jesse.
Wo ist deine Karte?
Ich habe noch keine.
Jesse ist ganz neu in der Stadt, wurde aber gerade von Roberta Hoffman unter Vertrag genommen.
Wie alt bist du?
19.
Schon Erfahrungen auf dem Laufsteg?
Nicht so richtig.
Dann zeig uns mal deinen Walk, Liebes.
Los Angeles, Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten, eine Glamour-Welt. Ein Schauplatz zahlloser Träume, aber halt auch ebenso vieler Abgründe. Das ist das Setting für Nicholas Winding Refns neuen Film The Neon Demon. Das neue Model in der Stadt ist die junge Jessie, gerade 16 Jahre alt, gespielt von Elle Fanning, ist aus irgendeiner Kleinstadt in Georgia nach Los Angeles gezogen. Kann nix, weiß nix, will aber Model werden. Landet in dieser Agentur, in der sie unter Vertrag genommen wird, und kriegt als erstes Mal gesagt, wenn dich irgendwer fragt, sag um Himmels Willen, du bist 19 und nicht du bist 16. Und damit lässt Nicholas Winding Refn in seinem Film den Selbstbetrug eigentlich schon beginnen. Eine 16-Jährige, die sich als 19 Jahre alt ausgibt, in irgendeinem schmierigen Motel wohnt, sehr runtergekommen, billiges Zimmer, die aber eben dieses gewisse Etwas hat, die a natural born beauty ist, so wie Nicholas Winding Refn es selbst auch erklärt, also diese natürliche Schönheit, gegen die man nicht setzen kann, wo man mit Make-up andere Frauen einfach nicht hinbekommt. Das ist der Hintergrund dieses Films. Ein neues Sternchen in L.A. und die anderen Models drumherum in der Szene drehen natürlich alle vollständig frei. Sie ist genau die Konkurrentin, die kein Mensch haben will. Und das merken wir im Film relativ früh bei ersten Kontakten, die sie knüpft, wie zum Beispiel hier mit Ruby.
Und du bist neu in L.A., Jesse? Woher weißt du das?
Du hast diesen Blick. Keine Sorge, Kleines. Diese verschreckten Rehaugen, das ist genau das, was sie wollen.
Bist du ein Model?
Nein. Make-up-Artist.
Ganz großartig gespielt von Jenna Malone, diese Ruby, wo sie gefragt wird, bist du auch Model? Und dann dieses leicht verächtliche Lachen. Nein. Make-up-Artist. Also kurz untergeschoben, Mädel, hast du mal in den Spiegel geguckt? Und dann guck mich mal an. Da, wo du jetzt schon bist, mit deinen angeblich 19 Jahren, würde ich niemals hinkommen. Jenna Malone spielt das eine Mädel, Ruby, mit dem Jesse es zu tun bekommt. Die anderen beiden Mädels in dieser sich ergebenden Vierer-Clique sind Gigi und Sarah. Das sind bereits extrem erfolgreiche Models, aber welche, die schon ordentlich was an sich haben machen lassen und die Jesse auch relativ schnell klar machen, da wirst du auch hinkommen.
Findet ihr nicht, dass sie perfekt ist?
Ist das deine richtige Nase?
Ja.
Gott, das Leben ist echt unfair.
Gigi ist gerade aus der Werkstatt gekommen. Sie ist noch etwas empfindlich.
Du hast dich operieren lassen?
Bei dir klingt das, als wäre es was Schlechtes. Schönheits-OPs sind nur gute Körperpflege. Stell dir vor, du würdest ein Jahr lang nicht Zähne putzen.
Ich gehe zu dem Kerl hier in Beverly Hills.
Andrew.
Dr. Andrew.
Sie ist in ihn verliebt.
Natürlich liebe ich ihn.
Sieh mich doch an. Er nennt mich seine Bionic Woman.
Ist das ein Kompliment?
Gute Frage. Ist das eigentlich ein Kompliment? Wir haben die völlig unbedarfte Jessie vom platten amerikanischen Land auf der einen Seite, frisch nach L.A. gekommen, gerade erst am Durchstarten in der Modelszene. Auf der anderen Seite diese perfekt durchgestylte Modelszene in L.A., die Niklas Winding Refn auch genau so in Szene setzt. Eigentlich sieht die eine Hälfte des Films komplett so aus, wie man sich das von so einem Vogue-Modeshooting vorstellt. Das heißt, die Sets sind unheimlich clean, sind krass beleuchtet, immer irgendwelche wummernden Beats, die drunter liegen. Ganz egal, ob jetzt irgendwelche Shootings stattfinden oder ob es einfach nur eine Spielfilmszene ist. Es sieht alles aus wie am Vogue-Set. Demgegenüber setzt er dieses runtergekommene, verlodderte Motel, da wo Jesse immer wieder mal kurz Luft holt, kurz durchatmet, ansatzweise zu sich selbst findet, dann allerdings relativ schnell feststellt, dass sie entweder das eine kann oder das andere, sich kopfüber in diese Modelszene stürzt und sich da wahnsinnig drin aufreibt. Inhaltlich möchte ich gar nicht viel mehr vorwegnehmen. Viele von euch wollen den Film sicherlich ab Donnerstag gucken. Ihr könnt euch vorstellen, dass das Ganze bei Niklas Winding Refn in keine besonders fröhliche, lustige Richtung geht, sondern dass Jesse sich verdammt nochmal umguckt, wo sie sich da reinstürzt und was dann genau mit ihr passiert, ist tatsächlich alles andere als witzig. Die Frage ist, wie Niklas Winding Refn diese ganze Szene inszeniert hat. Und da haben einige gesagt, als dieser Film dieses Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes vorgestellt worden ist, das kann man nicht machen, das ist Frauen zu Objekten machen und nichts anderes. Niklas Winding Refn wehrt sich natürlich dagegen und das wird gleich ganz interessant, weil wir beide zu Wort kommen lassen wollen. Zum einen Niklas Winding Refn, mit dem ich in Cannes ausführlich über diesen Film sprechen konnte, als auch seine Hauptdarstellerin, die gerade mal 18-jährige Elle Fanning, kleine Schwester von Dakota Fanning, die diese Hauptrolle als Jessie, als dieses junge Model großartig gespielt hat. Ich gebe jetzt schon mal vorweg, dass ich einer derer war, die nach der Vorführung applaudiert haben, verschweige aber natürlich auch nicht, dass es ebenso viele gab, die ganz schön gebuht haben. Niklas Winding Refn, ein Regisseur, der absolut polarisiert und genau darüber wollen wir gleich reden und ihn selbst dazu auch hören. Was heißt eigentlich polarisieren heute im Kino? Warum macht man das und was will jemand wie Niklas Winding Refn mit so einem durchgestylten Anti-Model-Business LA als Höllenschlund für junge Frauen-Film eigentlich wirklich sagen?
Ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen, schreiben kann ich auch nicht. Ich kann eigentlich nichts. Aber hübsch bin ich. Und ich kann mit hübsch sein Geld verdienen.
In fast jedem anderen Hollywood-Film wäre eine Geschichte über ein junges Mädel, das nach L.A. kommt, um da als Model durchzustarten, irgend so ein Schmonzettending, das vielleicht zwischendurch mal so ein bisschen kompliziert würde und dann muss das kleine Mädel mal aufwachen und feststellen, in was für einer Scheinwelt es sich da bewegt und am Ende wird dann alles gut. Wenn Niklas Winding Refn einen Film macht über eine junge Frau, die nach L.A. kommt, um dort als Model durchzustarten, dann geht das Ganze Ganze deutlich anders aus. Das wisst ihr, wenn ihr seine Filme gesehen habt, wie zum Beispiel Drive mit Ryan Gosling in der Hauptrolle oder ebenfalls mit Ryan Gosling Only God Forgives. Das waren ja meine beiden großen Berlinale-Momente. Einmal 2011 Drive, frenetisch gefeiert worden, 2 Jahre später 2013 Only God Forgives, ist am lautesten ausgebuht worden, zumindest in meiner Erinnerung, was überhaupt Filmpräsentationen in Cannes angeht. Der ist verrissen worden von eigentlich allen Kollegen. Ein gewaltverherrlichender Action-Splatter im asiatischen Stil gedreht über einen Typ, der mit seinem Samurai-Schwert Leute massakriert. Das ist Nicholas Winding Refn, das ist dieses Polarisieren, das ist die Filme drehen, wie er sie haben will und überhaupt drauf zu pfeifen, was irgendwer, speziell irgendwelche Kritiker von seinen Filmen halten. Auch das war natürlich Gegenstand unseres Gesprächs, das wir in Cannes hatten. Dankenswerterweise eins dieser Interviews auf einer Hotel-Dachterrasse. Das soll nur die Hinter- und Nebengeräusche erklären. Ja, Thema, Stichwort Kritiker und Nicholas Winding Refns Haltung dazu.
Because the film was made for teenage girls. I'm more interested in what they think than some middle-aged film critic from some generic country who's going to tell me about what a good film or a bad film is, where I'm like, I'm from the future, I'm way ahead of you.
Das ist übrigens was, was Nicholas Winding Refn permanent sagt. I'm from the future. Also er selbst kommt aus der Zukunft. Damit provoziert er gerne. Den müsst ihr euch dann so vorstellen, im Interview auf dieser Dachterrasse zurückgelehnt, in so einem Sofa hängend, trägt gerne so ein bisschen wie Angus Young von AC/DC so Sakko und kurze Hose dazu. Dazu eine Sonnenbrille, die er eigentlich nie abnimmt. Trotzdem ist das, was der Mann sagt, nicht nur provokativ, sondern auch sehr schlau. Wir haben über das Thema Schönheit gesprochen. Warum er ist in diesem Film The Neon Demon genau so verarbeitet, wie er es gemacht hat, warum er so scharf rangeht an dieses Thema und sagt, dieses Versessensein auf Beauty, gerade heute im Jahr 2016, das ist so extrem geworden in der gesamten Gesellschaft, dass es im überzeichneten Fall in seinem Film dargestellt wirklich ins absolute, ins übelste Verderben überhaupt führen kann und hat sich sehr darüber aufgeregt, wenn andere gesagt haben, dieses ganze Schönheitsding ist doch eigentlich total profan.
What is being beautiful really all about? Like the hunger for what is it that's the basis? Is it insecurity? Is it vanity? Is it youth? Is it fear of getting old? Beauty is a very calm. I mean, certain people have come here and said it's so superficial. I'm like, what are you talking about? Beauty is the most complex subject of our existence because it affects everyone. A whole mythology is based on beauty, one way or another. And it's something that everyone around the world can understand because it affects everyone. Even though we may say yes or no, it still does. So I find beauty extremely complex.
Und hat gesagt, er spricht gar nicht mal mehr von einem Schönheitswahn, den man überall wahrnehmen könnte heute, sondern von einer regelrechten Schönheitsgier. Das ist dargestellt im Film durch die beiden Mädels, diese anderen beiden Models, mit denen Jesse es zu tun bekommt. Die eine, die ähnlich wie sie auch eine hübsch geborene ist, mittlerweile aber alt im Model-Business mit Anfang 20 und die andere als Gegenpart, die sich über Jahre hat in dieses Schönheitsideal rein operieren lassen, zusammen als Dreieck mit Jesse zusammen, die Neue in der Stadt ist, die einfach auch von sich aus sehr, sehr schön ist. Mit der habe ich auch gesprochen, Elle Fanning, und die hat, das finde ich ganz spannend, mit ihren gerade mal 18 Jahren gesagt, ja, es gibt eine große Parallele zwischen diesem Model-Business und dem, was ich selber mache, nämlich dem Hollywood-Business als junge Schauspielerin. Man muss dazu wissen, Elle Fanning dreht Filme, seit sie 3 Jahre alt ist. Das heißt, die ist 18, dreht aber seit 15 Jahren Film, weiß, wovon sie redet und sagt dann trotzdem über ihre eigene Heimat Los Angeles, wo sie nicht nur im Film, sondern auch in echt lebt, das hier.
It is a very enticing place and can be a very dark place as well, and a place that people go to, you know, achieve their dreams and become a star, become something, and then, you know, and sometimes that does happen, but it doesn't necessarily mean it will last, or it doesn't necessarily mean that the city won't devour you because it's so sparkly and beautiful that you just want it all, and you can't do that because it will eat you.
Ja, because it will eat you. Die Stadt frisst dich auf, sagt eine 18-jährige Schauspielerin, die sich in der Stadt bestens auskennt, weil es überall in L.A. so glitzert und so funkelt und weil sie sagt, viele, die nur mit diesem Business in Berührung kommen, die nur mal ein bisschen dran schnuppern, sind sofort davon eingefangen und kommen dann tatsächlich selbst nicht mehr raus. Und auch sie hat durchaus über diesen Film The Neon Demon diese dunkle Seite von Glanz, von Glamour und von Schönheit kennengelernt.
I haven't really seen the really bad dark side of it, but I know that there is one, because it's all about the way you look. Anything that it's just like all about your physicality is like, that's just brutal.
Ja, das aber tatsächlich ist es ja so, wenn wir uns mal selbst ganz ehrlich auf die Probe stellen und sagen, okay, wenn wir einem Menschen neu begegnen, welchem Menschen geben wir eher eine Chance, uns kennenzulernen, oder wen möchten wir lieber kennenlernen? Wenn da zwei Menschen stehen, den einen finden wir halt einfach attraktiv und den anderen hochgradig unattraktiv, obwohl vielleicht der Unattraktivere der ist, der hinterher, für, weiß ich nicht, zu einem besten Freund oder einer besten Freundin werden könnte. Es ist vieles heute genau darauf geprägt, auf dieses Aussehen, auf diese Äußerlichkeit, die Winding Refn in seinem Film so nach vorne stellt, dass er eben diese Feminismus-Vorwürfe bekommt von vielen Seiten, von vielen Leuten, die sagen, das ist nur ein zur Schaustellen von Frauen, ein sich drüberstellen, ein Objektifizieren von Frauen. Und auch da hat Nicholas Winding Refn nochmal gesagt, nein, das genaue Gegenteil ist der Fall. Stichwort polarisierend. Das sagt er einfach genauso, wie er es meint.
I'm a man, yes, I did put up the camera, but I don't objectify them to control them, I objectify them to be controlled by them. You know, Ross Meyer, the greatest arouser in the world, shot women so he could be dominated by them. And if you look at the movie that I made, as Elle and I joked, all the guys in our movie are the girlfriends of other movies. They're basically just there for plot devices, which most girlfriends are in other movies. And the guys, even though there's a designer and there's a photographer and there's a boyfriend, is that they're only there because the women allow them to be dominated by them. But at a certain point, all the male characters are no longer needed because it becomes purely a feminine world, and there's nothing more feministic than actually that. But we live sometimes in a very old-fashioned view of a certain feminism that is just so outdatedly conventional, you know, that it's a good thing that I'm from the future, because or else it would be pretty boring for Candace, yeah.
Da war es dann nochmal. Er lässt es sich nicht nehmen zu sagen, zum Glück komme ich ja aus der Zukunft mit meinen Ansichten, ansonsten wäre es ja auch in Cannes einfach sehr langweilig ohne mich. Es ist ein Thema, das man über Stunden noch ausbreiten könnte, Nicholas Winding Refn und seine Art, Filme zu machen, in dieses Polarisieren ganz bewusst reinzugehen. Auch hier hat er nochmal gesagt, Entschuldigung Leute, guckt euch den Film doch an. Die Männer, die in diesem Film mitspielen, sind doch nur die Objekte der Frauen. So rum ist es doch. Cool fand ich die Aussage, wo er meinte, die Jungs in diesem Film wären normalerweise die Freundinnen in anderen Filmen. So Filme wie Hollywood sie macht, wo die Mädels tatsächlich immer nur the girlfriend of sind und die Jungs im Vordergrund stehen. Und hier, und das macht er sehr schlau im Film, ist es tatsächlich so, dass je weiter der Film voranschreitet, die männlichen Nebendarsteller immer unwichtiger und immer egaler werden, weil es im Endeffekt nur noch zwischen den drei Models und der geheimnisvollen Ruby hin und her geht. Das war nochmal kurz zur Erinnerung die Maskenbildnerin, die auch mitmischt in dem Film. Ist ein Film, der ab Donnerstag in den Kinos läuft. Ich möchte euch am liebsten rein prügeln. Und zwar egal, ob ihr den Film mögt oder nicht, ob ihr rausgeht und kotzt und sagt, mein Gott, was für ein selbstverliebter Arsch ist Nicholas Winding Refn. Oder ob ihr rauskommt und sagt, wow, der hat wirklich mit diesem Film eine Aussage geschaffen, über die es sich lohnt, mal ein bisschen länger nachzudenken. Die Entscheidung überlasse ich euch, die, ob ihr reingeht oder nicht, am liebsten nicht. Da würde ich, wie gesagt, gerne einfach jedem von euch persönlich ein Kinoticket in die Hand drücken. The Neon Demon heißt er, der neue Film von Nicholas Winding Refn, ab Donnerstag endlich in den Kinos. Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Ich bin Tom Westerholt und das hier ist Anna Wollner.
D-Radio Wissen.
Film News.
Staffelstab übergeben. Bitte? Wie? Serie? Nein, keine Serie. Doch nicht nur, weil irgendwas mit Staffel gesagt wurde. Der Staffelstab wurde übergeben in den Pinewood Studios und zwar von einer Superhelden-Filmcrew an die nächste. Guardians of the Galaxy 2 wurde dort dieser Tage abgedreht, die letzte Klappe geschlagen und schon übernimmt das Team vom neuen Spinnenmann Tom Holland, Spider-Man Homecoming. Genau diesen Moment hat Guardians-Regisseur James Gunn für die sozialen Netzwerke festgehalten und gepostet. Ein Bild mit sich und seinem Guardians-Hauptdarsteller Chris Pratt auf der einen und Spider-Man Tom Holland auf der anderen Seite. Darunter die besten Wünsche und gedrückte Daumen für dessen neues Team, das die Studios jetzt übernimmt. Genauso wie sie nacheinander gedreht werden, kommen sie dann auch ins Kino. Guardians of the Galaxy 2 im April, Spider-Man Homecoming im Juli 2017. In dem wird übrigens, wissen wir mittlerweile auch, ein gewisser Tony Stark mitmischen. Oder in Downey Jr. Sprache, Kasse auf, Kasse zu. Schweiger goes Hollywood. Wie bitte? Nicht schon wieder ein Driven oder ein King Arthur. Keine Sorge, den Fehler für schlechte amerikanische Drehbücher als Schauspieler zu unterschreiben, macht Til Schweiger vielleicht wirklich nicht noch einmal. Stattdessen bringt er seine eigenen Stoffe nach Hollywood, wie jetzt ganz konkret Honig im Kopf. Schon länger wurde darüber spekuliert und jetzt kann Schweiger mit diesem klangvollen Namen angeben, Michael Douglas. Der Hollywood-Star und Oscar-Gewinner wird im Film die Rolle von Diddy Hallervorden übernehmen und ich muss mich ernsthaft zusammenreißen, diesen Satz überhaupt über die Lippen zu kriegen. Bestätigt hat Michael Douglas die Gerüchte übrigens selbst mit einem Foto auf Facebook, das ihn und Till Arm in Arm zeigt, dazu im Text: Ich freue mich, nächstes Frühjahr mit Till ein Remake seines Erfolgsfilms Honey in the Head zu drehen. Ich werde spielen und den Film auch mitproduzieren. Till wird Regie führen. Schweiger goes also wirklich mal wieder Hollywood, dieses Mal aber big time. Wer weiß, vielleicht kriegt er No Ear Bunnies ja gleich mitverkauft. Ist nach Game of Thrones vor Westworld? Kommenden Montag ist schon wieder Schluss. Schluss mit nervigem Gespoiler all überall in diesem großen, weiten Internet. Schluss mit jeden verdammten Tag eine neue, überflüssige und Inhalt vorwegnehmende Meldung über Game of Thrones. Denn kommenden Montag läuft die 10. und letzte Folge der 6. Staffel. Dann kann sie sich jeder, der will, auch endlich komplett an einem Stück angucken und muss nicht mehr Woche für Woche warten. Apropos warten, das geht ja direkt im Anschluss wieder los. Das war auf Staffel 7. Genau diese Pause will US-Sender HBO nutzen, um uns direkt von der nächsten Serie abhängig zu machen, von Westworld. Seit 2013 immer mal wieder angekündigt, soll die erste Staffel mit 10 Folgen nun endlich im Herbst rauskommen, genau in der Game of Thrones Pause. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen legendären Science-Fiction-Film von 1973, damals gedreht von Michael Crichton, der Jahre später unter anderem einen Roman namens Jurassic World schrieb. Wir halten uns mit Vorschusslorbeeren bekanntlich zurück, aber der Trailer zu Westworld sieht schon verdammt gut aus. Ein paar Namen gefällig: Produzent J.J. Abrams, Darsteller Ed Harris, Anthony Hopkins. Ab Oktober wissen wir mehr.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Noch 6 Tage. 6 Tage noch. Dann läuft die letzte Folge der 6. Staffel von Game of Thrones. Und dann kann ich auch endlich gucken! Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Eigentlich ist das absurd. Auf der Straße wird nie jemand sagen, dass ich ihm die Brieftasche klauen soll. So läuft das nicht.
Tu es einfach.
Okay, okay. Also, ich laufe auf ihn zu, vermeide Augenkontakt, mache einen Schritt zur Seite, gucke ihn an und dann bin ich auch schon weg.
Sie ist noch da.
Aber das Geld ist weg. Beim ersten Kontakt habe ich die Brieftasche genommen. Beim zweiten habe ich sie ohne das Geld wieder zurückgesteckt. Ablenkung ist immer das Wichtigste. Sie waren zu beschäftigt zu beobachten, was ich tue.
Gib's her.
Ein Taschendieb, der verzweifelt einem CIA-Agenten versucht klarzumachen, dass er wirklich nur ein Taschendieb und kein Terrorist ist. Das ist die Situation in Bastille Day, mein Rausschmeißer heute für euch, der auch am Donnerstag in den Kinos startet. Ein Thriller, bei dem die CIA es mit einem Bombenattentat in Paris zu tun bekommt. Natürlich besonders prekär aufgrund der wahren Ereignisse der letzten Zeit in Paris. Der Film, sage ich gerne dazu, wurde vorher gedreht. gedreht, ist auch ein paar Mal verschoben worden vom Filmstart her, weil es natürlich höchst unangebracht gewesen wäre, ihn dann starten zu lassen, als er eigentlich vorgesehen war fürs Kino. Jetzt kommt er raus und warum, ja, versucht dieser Taschendieb nun dem CIA-Agenten klarzumachen, dass er ein Taschendieb und kein Terrorist ist? Ganz einfach, er hat einer jungen Frau eine Handtasche geklaut, in der nur so ein komischer Teddybär war, hat diese Tasche irgendwo mitten in Paris dann an so einem Mülleimer abgestellt, weil für ihn nur wertloses Zeug drin war, und kurze Zeit später ist diese Handtasche in die Luft geflogen. 4 Menschen sind ums Leben gekommen und der junge Mann, der eigentlich nur ein Taschendieb ist, steht jetzt unter Verdacht, ein Terrorist zu sein. Die einzige Chance, die er hat, ist, sich mit diesem CIA-Mann zusammenzutun und ihm zu helfen, die wahren Täter zu finden und damit seine Unschuld unter Beweis zu stellen. Interessant ist, dass Richard Madden diesen Taschendieb spielt, wo wir doch gerade eben noch über Game of Thrones gesprochen haben. Den kennt ihr natürlich als Robb Stark aus der Serie, hier jetzt im Film als dieser Taschendieb. Den CIA-Agenten spielt Idris Elba. Die ganze Nummer ist relativ lange spannend gehalten. Allerdings hat es mich ein bisschen geärgert, dass der Film in den letzten 10 Minuten dann doch sehr abkippt, weil er ein extrem hollywoodisches Ende bekommt. Das hat er nicht verdient, denn bis dahin gibt es viele schöne Finten, die gespielt werden, falsche Fährten, die ausgelegt werden. Also grundsätzlich, wenn ihr Thriller mögt, dann könnt ihr da ab Donnerstag reingehen. Durch das Ende, was sehr cheesy ist, leider, sage ich, ist aus einem guten Thriller ein durchschnittlicher Thriller geworden, aber für so knappe 2 Stunden Popcorn-Unterhaltung und ein bisschen Spannung taugt er dann schon, wenn ihr nicht den ganz großen Wurf erwartet. Damit entlasse ich euch aus diesem Dienstag. Tom Westerholz sagt Danke und Tschüss für heute. Habt eine schöne Woche. Bis dann und Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.